Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Janine Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Janine.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche Börsen- und Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf die Internetseite www.börse-global.de, Börse mit OE. Heute wollen wir mal wieder eine Sendung machen, in der ganz ihr im Fokus steht. Denn wir haben wieder viele Nachfragen zu verschiedenen Themen und Einzelwerten von euch bekommen und gesammelt. Und auf die möchten wir heute einmal extra eingehen. Aber zu Beginn einmal der gewohnte Markteinblick zur aktuellen Lage. Denn diese Woche hat der DAX endlich den Sprung über die 13.000 Punkte geschafft. Letzte Woche haben wir ja noch drüber gesprochen. Ne? Er hat ja daran gekratzt ein bisschen. Diese Woche hat er es geschafft. Ja, warum so plötzlich und wie geht's nun weiter?
Ja, also Anfang der Woche herrschte, ich sag mal so, alte Sonnenschein in Europa, weil sich die EU bzw. die Regierungschefs in der EU auf dieses riesen Wiederaufbaupaket hinsichtlich der Corona-Folgen geeinigt hat. Es ging ja davor, ging es ja wirklich hoch her bei den Politikern. Es ging um die, vor allen Dingen um die Frage, diese 750 Milliarden Euro, die da in den Topf kommen sollen, wie viel davon Zuschüsse sein sollen und wie viele Kredite. Und da haben sich dann die sogenannten sparsamen fünf, also Österreich, die Niederlande und die skandinavischen Länder, am Ende zumindest ein Stück weit durchgesetzt, weil ursprünglich sollten 500 Milliarden Euro als Zuschüsse gewährt werden. Jetzt sind es dann nur noch 390 Milliarden.
Zuschuss würde bedeuten, dass die nicht zurückgezahlt werden
genau,
müssen.
Genau. Mhm. Und also da hofft natürlich der Markt zweierlei. Einerseits, dass die Nehmerländer, also vor allen Dingen wahrscheinlich dann Italien und Spanien, doch vielleicht die Chance nutzen, weil sie eben auch hier Kredite zurückzahlen müssen, hier vielleicht doch die eine oder andere Reformbemühung an den Tag zu legen. Andererseits ist das natürlich so, dass mit diesem ganzen Geld der Markt jetzt hofft, dass die entsprechenden Auswirkungen der Corona-Krise abgemildert und hier womöglich eine relativ zügige Konjunkturerholung auch angestoßen werden kann. Dieses ganze Drumherum, woher das Geld kommt und so, das möchte ich heute gar nicht mal so thematisieren. Mhm. Wichtig war jetzt eigentlich für die Börse, dass sich die Chefs in der EU geeinigt haben und diese Kuh sprichwörtlich jetzt vom Eis ist. Und das wurde dann entsprechend in den Indizes gefeiert.
War quasi ein kleiner Freudensprung im DAX.
Genau, das kann man so sagen. Und selbst jetzt, wo es zum Wochenende hin jetzt wieder unter die 13.000 beim DAX gegangen ist, würde ich das jetzt nicht als so kritisch ansehen. Nach so einer, wie wir Börsianer immer sagen, so einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, dass da Gewinnmitnahmen mal zwischendurch einsetzen, vor allen Dingen, weil auch in Amerika jetzt die letzten Konjunkturdaten jetzt nicht ganz so rosig waren. Das ist nachvollziehbar. Wichtig bleibt eigentlich die gesamte Stimmung im Markt. Die ist nicht euphorisch, aber durchaus optimistisch. Und das bringt eigentlich eine gute Grundlage, dass wir so peu à peu halt weiter nach oben klettern können.
Lass uns doch zum aktuellen Gesprächsthema Nummer 1 in der Unternehmenswelt kommen. Du wirst es vielleicht ahnen, ich meine Tesla.
Ja.
Dort wurde ja angekündigt, dass am Mittwoch nach Börsenschluss, also ich glaube vergangenen Mittwoch, die Zahlen für das zweite Quartal vorverlegt werden sollen. Und wie ist das alles jetzt? War ja am Mittwoch gewesen, wie ist es jetzt ausgegangen?
Ja, also wir hatten ja in der letzten Sendung schon mal einen kleinen Ausblick gegeben, ne, unter der Rubrik, wenn Tesla wieder einen Gewinn ausweisen könnte, den vierten Quartalsgewinn in Folge, wäre das Unternehmen ein ganz heißer Kandidat zur Aufnahme in den wichtigsten US-Index, den S&P 500. Ja, und Tesla hat geliefert. Man lag über den Erwartungen und das sogar recht deutlich. Beim Umsatz gab es zwar einen kleinen Rücksetzer zum Vorjahresquartal um 5%, aber auch hier konnte man erstmal die Analystenschätzung um fast eine ganze Milliarde übertreffen. Also die Analysten hatten 5,15 Milliarden erwartet, geliefert worden sind dann 6,04 Milliarden. ähnlich auch bei dem Gewinn. Die Aktie, hier konnten halt dann 2,18 Dollar geliefert werden, auch über den Erwartungen. Also im Konsens hatten die Analysten eher so damit gerechnet, entweder ein Verlust oder nur Break-Even. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Angelegenheit. Natürlich muss man hier sehen, dass auch Tesla von Corona betroffen war, ohne Frage. Okay. Aber letzten Endes ist es halt mal so, dass das Unternehmen ist weiterhin auf dem Wachstumspfad. Und ich glaube, beziehungsweise ja, ich glaube eigentlich sehr fest daran, dass nicht nur operativ es weiter vorwärts geht, sondern eben, dass auch die Aktie durch eine dann hoffentlich bald erfolgende S&P-Aufnahme nochmal den nächsten Schub bekommt. Also jetzt aktuell hatte die Börse da so ein paar Gewinne vom Tisch genommen. Ich meine, nach der Rallye, die wir ja auch hier schon diskutiert haben, ist das auch kein Wunder. Hier könnte es wahrscheinlich vielleicht sogar nochmal auf 1.400 Dollar runtergehen. Momentan sind wir ja bei gut 1.500. Hm. Aber unterm Strich muss ich einfach sagen, das sieht alles total klasse aus. Und wer hier entsprechend noch nicht investiert ist, sollte Rückschläge sicherlich auf jeden Fall für eine Anfangsposition nutzen. Wie gesagt, Tesla ist ja in unser Musterdepot von Papa erklär mal Börse auf Wikifolio und da bleibt sie auch.
Mhm. Und wann ist denn jetzt nun festgelegt oder wann wird festgelegt, dass Tesla mit den Großen im S&P spielen darf?
Oh, da erwischst du mich jetzt leider auf dem falschen Fuß. Normalerweise wird, glaube ich, der S&P 500 auch quartalsweise überprüft. Aber den genauen Termin weiß ich leider nicht.
Okay, den genauen Termin weiß ich aber nicht. Aber sie hätten jetzt quasi die Berechtigung, dort dann genau, bei dem nächsten Stichtag genau einzutreten.
Okay. Genau.
Dann lass uns doch mal noch im Automobilsektor bleiben. Der größte bekannte Automobilzulieferer ist ja Continental. Der hat seine Quartalszahlen nun bekannt gegeben. Ergibt sich hieraus jetzt für diesen generellen Sektor nochmal eine neue Einschätzung?
Also eine komplett neue Einschätzung eigentlich nicht. Also die Zahlen von Continental waren erwartbar schlecht, also Umsatzrückgang deutlich in die Verlustzone gerutscht. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer, es ist alles nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie vorher befürchtet. Und da reiht sich eigentlich Continental in die Gruppe vieler anderer Automobilzulieferer ein, die bisher auch entsprechende Rückgänge bei Umsatz und Gewinn gemeldet haben, aber in der Perspektive durchaus erste Stabilisierungstendenzen sehen. Nun darf man noch nicht so viel davon erwarten. Also wir werden sicherlich auch im dritten Quartal und wahrscheinlich auch im vierten Quartal eher, na, ich sag mal so, durchwachsene Zahlen auch bei Continental erleben. Aber wichtig für die Börse ist ja letzten Endes, es kommt nicht alles noch schlimmer, zumindest sehr wahrscheinlich nicht schlimmer, sondern es wird sich halt nach und nach verbessern. Und da kommt dann wieder dieser Antizipationsmechanismus am Kapitalmarkt zur Geltung, dass die Anleger jetzt eben anfangen zu kaufen, weil sie sagen, okay, wenn es dann irgendwann mal wieder super läuft, dann ist ja der Aktienkurs schon gelaufen, da braucht man dann auch nicht mehr einsteigen, sondern jetzt, wenn es alles noch so ein bisschen mau ist und solange die Perspektive stimmt und Continental zum Beispiel auch mit seinen Kostensenkungen sehr gut vorankommt, und das haben sie jetzt auch bei dem Quartalsbericht halt unter Beweis stellen können, sieht alles ganz klasse aus. Ich schaue hier auf die Aktie, besonders auch unter dem Aspekt, dass sie jetzt doch sich die Chance erarbeitet hat, wieder die 200-Tage-Linie in Angriff zu nehmen. Wir hatten das ja auch schon mal in einer Sendung besprochen. Das ist ja sozusagen der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage und ist immer dafür gut, halt hier ein wichtiges charttechnisches Signal zu geben. Also entweder der Kurs bricht nach oben aus, dann ist das in der Regel ein Kaufsignal, beziehungsweise er fällt da drunter, dann ist das halt ein Verkaufssignal. Und der Aktienkurs von Continental liegt halt derzeit mit knapp oder mit gut 90 Euro halt noch da drunter. Aber die 200-Tage-Linie, die verläuft jetzt derzeit bei rund 97 Euro. Also da ist gar nicht mehr so viel Wegstrecke. Und da wird es dann interessant. Also ich würde dem noch nicht vorgreifen, aber wenn man sich insgesamt so in dem Automobilsektor und auch im Sinne einer Turnaround- oder Rebound-Spekulation positionieren möchte, dann würde ich Continental auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen.
Okay. Etliche Nachfragen gab es auch zu dem Thema Corona-Impfstoff. Ist ja immer wieder ganz doll diskutiert in aller Munde. Und letzte Woche hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es da jetzt bei BioNTech, glaube ich, Fortschritte gab. Das ist ja eine deutsche Firma. Und was war da jetzt nochmal los? Und ist das jetzt wieder eine neue Kaufgelegenheit oder was denkst du dazu?
Ja, also Corona-Impfstoff. Ich habe mal diese Woche noch mal geguckt, was sagt denn jetzt eigentlich die WTO, wer jetzt hier an was wo forscht, und die zählen momentan.
Meinst du die WHO sicherlich, ne?
Ja, WHO. Ja. Also die Weltgesundheitsorganisation, und die zählt momentan 24 mögliche Impfstoffe gegen Corona auf. Also es gibt viele Unternehmen, ich glaube insgesamt 70 Unternehmen in verschiedenen Konstellationen, die halt an solch einem Impfstoff forschen. Manche Firmen, da fragt man sich dann auch, wie kommen die jetzt darauf? Ich hatte gelesen, dass zum Beispiel eine Tochtergesellschaft von British Tobacco, also Zigarettenhersteller, auch mit im Rennen ist. Aber okay. Gut, die lasse ich jetzt mal so ein bisschen beiseite. Wichtig ist, also in der Spitzengruppe finden wir einerseits, wie gesagt, die BioNTech, die du ja schon genannt hast. Das ist, wie gesagt, eine deutsche Firma, die hauptsächlich in Amerika an der Börse notiert ist. Die arbeitet mit Pfizer zusammen. Pfizer ist ein amerikanischer Pharma-Gigant. Ich glaube, die Nummer 4 oder 5 in der Welt nach Umsatz gerechnet. Und dann gibt's noch die amerikanische Moderna, die auch in den letzten Wochen immer wieder Fortschritte bei ihren Studien mitteilen konnte und deswegen auch der Aktienkurs so hochgeschossen ist. Dann gibt es auch noch klar eine ganze Reihe von großen Pharmafirmen wie die norwegische AstraZeneca und die britische GlaxoSmithKline und die amerikanische Johnson & Johnson. Also da ist das wirklich viele sind im Rennen. Es ist noch nicht entschieden, wer wirklich zuerst einen tatsächlich zugelassenen Impfstoff präsentieren kann. Wichtig eigentlich aus Anlegersicht ist, und das ist halt unser Investmentansatz, den wir auch bei Börse Global immer wieder vertreten, wenn man so ein Thema hat, wo ganz, ganz viele mitmachen und wo gar nicht klar ist, wer geht hier zuerst durch die Ziellinie, würden wir immer dafür plädieren, dass man zumindest bei den aussichtsreichsten, und das wäre jetzt zum Beispiel BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Anfangspositionen aufbaut. Und wenn dann klar ist, wer quasi das Rennen macht, dann kann man halt entsprechend umschichten. Weil das ist ja dann letztendlich die Idee, dass der zuerst dabei ist, halt auch die größte Rendite einfahren kann. Wobei ich jetzt aktuell, obwohl noch keine Zulassung erfolgt ist, BioNTech durchaus als absoluten Favoriten ansehe. Denn
warum?
In dieser Woche hat das Unternehmen gleich zwei große Meldungen absetzen können. Einerseits hat diese Kombination BioNTech-Pfizer, haben sie einen Großauftrag von der britischen Regierung für ihren Impfstoffkandidaten bekommen. Ich glaube, über 30 Millionen Dosen. Aber dann kamen gleich die Amerikaner, und die gehen ja dann immer vollkommen in die Vollen, und die haben jetzt schon mal sich 100 Millionen Dosen zusagen lassen und bezahlen dafür 1,95 Milliarden Dollar und haben sich noch die Option einräumen lassen, weitere 500 Millionen Dosen zu bestellen.
Wie kann das denn sein, dass so wenige Länder das jetzt aufkaufen? Bleibt dann auch eigentlich genug übrig für den Rest? Also wenn ich das immer so
höre. Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ich denke mal, es wird so sein, dass es in jedem Markt wird es einen geben, der halt sozusagen dafür dann verantwortlich sein wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie gesagt, zeitlich mit den Zulassungen kommt. Also für mich ist eigentlich ganz klar, selbst also die Produktion von diesem potenziellen Impfstoff, den BioNTech mit Pfizer macht, die Produktion wird natürlich von Pfizer, und das ist ein amerikanisches Unternehmen, organisiert werden müssen. Okay. Da ist dann also auch die entsprechende Verbindung dabei. Wir werden sicherlich sehen, dass Europa versucht, also wir haben ja dieses private Unternehmen CureVac hier in Deutschland, die auch daran forschen. Mal sehen, ob dann noch sich der eine oder andere mit einschaltet. Wir haben in Asien einige Firmen, die dann wahrscheinlich den asiatischen Markt bedienen werden, wenn sie dann entsprechend so weit sind. Beziehungsweise gibt es zum Beispiel eine chinesische Firma, die einen Impfstoff entwickeln, der dann beispielsweise auch in Südamerika schon nachgefragt oder beziehungsweise potenziell schon bestellt wird. Also daran sieht man, es wird ein Hauen und Stechen geben. Keine Frage. Man hat das ja auch schon bei Remdesivir, hier diesem Medikament von Gilead Sciences zur Behandlung von Corona gesehen, wo Amerika quasi die Produktion der nächsten 2 Jahre aufgekauft hat. Hier gilt halt wirklich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da werden wirklich nationale Alleingänge gemacht und alle anderen
müssen... Gibt da keine ethischen Komitees, die sich dafür einsetzen? Okay.
Also natürlich wird immer wieder appelliert, und wenn ich so sehe, also es gibt einige Firmen, die sagen, also sie wollen an diesem Impfstoff, wenn sie ihn denn haben, nichts verdienen, sondern ihn nur zum Selbstkostenpreis abgeben. Mhm. Andere Firmen sagen, wir wollen es für eine Zeit wirklich bezahlen lassen. Da wird sicherlich so das, sag mal so, da werden die Regierungen, die jetzt in der zweiten Reihe stehen, sicherlich bei denen eher landen, die dann halt zum Selbstkostenpreis das machen. Wer dann die tieferen Taschen hat, der wird sich dann, denke ich mal, an die etwas teureren wenden. Das wird sich, am Ende wird sich das alles in irgendeiner Art und Weise fügen. Also ich glaube jetzt auch noch nicht potenziell daran, dass jetzt Amerika jetzt diese Option von den 500 Millionen Dosen tatsächlich dann ziehen wird. Man muss ja immer noch denken, der Impfstoff soll ja erst frühestens im Herbst beziehungsweise gegen Ende des Jahres ins Zulassungsverfahren kommen. Und man weiß ja nicht, wie sich diese Pandemie tatsächlich nun weiterentwickelt. Vielleicht wird die dann auch keine Rolle mehr spielen, ne? Und dann werden dann einfach so ein paar Dosen auf Vorrat gekauft, aber jetzt nicht so ein großer Run ausgelöst. Also das muss man jetzt einfach erstmal beobachten. Aber ich finde es schon wichtig, und dass man hier halt auf die guckt, die jetzt auch schon entsprechende Verträge unter Dach und Fach bringen können, weil die ersten Verträge, Lieferverträge, die sind ja nun festgezurrt. Also da kann ja dann keiner mehr oder weniger sagen, nee, jetzt haben wir jetzt keine Lust mehr, nur weil jetzt keine Infektionen mehr da sind. Also das wird dann schon kommen. Und wie gesagt, BioNTech, und das fand ich auch in dieser Woche sehr interessant. Die haben ja mehrere Wirkstoffkandidaten in den klinischen Studien, und da haben sie auch festgestellt, also bei dem einen, und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, ich hoffe, ich langweile jetzt unsere Zuhörer nicht zu sehr, die scheinen die Produktion von sogenannten T-Zellen, sogenannten T-Gedächtniszellen zu stimulieren, und diese T-Zellen oder Gedächtniszellen sind halt dafür da, dass wenn ein Erreger wiederkommt, geht ja um die Frage Neuinfektion, ne? Erneute Infektion, um das besser zu sagen, dass die dann schneller und effizienter darauf reagieren können, beziehungsweise das Immunsystem schneller und effizienter stimulieren können, um diesen neuen Erreger oder diesen wiederkehrenden Erreger zu bekämpfen. Und das wäre ja, so habe ich es zumindest verstanden, unabhängig jetzt vom Virustyp. Also das heißt, da könnte man so einen Impfstoff, der solch eine Reaktion hervorruft, also eine Stimulierung der T-Zellen, natürlich auch für viele andere Krankheiten mit zum Einsatz bringen. Also das würde dann über Corona hinausgehen. Deswegen finde ich halt BioNTech momentan mit am spannendsten.
Okay, das wäre jetzt nämlich noch so eine Frage von mir gewesen, weil eigentlich Corona-Impfstoff hört sich für mich erst so eher so nach einer Eintagsfliege halt an, wird dann vielleicht mal einen kurzen Aufschwung geben, aber ich glaube nicht, dass es ein langfristiges Thema an der Börse sein wird. Wie sollte man sich dazu positionieren?
Ja, also wie gesagt, die meisten Teilnehmer im Rennen um den Impfstoff, das sind da wie gesagt große Pharmafirmen, die sind so breit aufgestellt, da macht eine Spekulation auf Corona jetzt keinen wirklichen Sinn. Also da sind andere Themen wichtiger, Krebsforschung etc. pp. Ja. BioNTech, wie gesagt, finde ich deswegen sympathisch, weil man anscheinend hier auf einem guten Weg ist, auch eine breitere Anwendung seiner Wirkstoffkandidaten zu entwickeln, auch unter dem Aspekt, dass es auch ein Leben nach Corona geben muss oder ein Geschäft nach Corona geben muss. Ja. Und wir sagen auch hier eigentlich, ja, nehmt mal bei allen, die jetzt derzeit hier im Rennen sind, kleinere Anfangspositionen ein, weil man halt nicht weiß, wer am Ende wirklich als Sieger durchs Ziel geht. Das wären also, wie gesagt, ich würde jetzt einfach das Dreigestirn nehmen, Moderna, AstraZeneca und BioNTech. Wobei ich, wie gesagt, jetzt eigentlich BioNTech wirklich bevorzugen würde. Hier plane ich eigentlich auch, dass wir das auch in unser Musterdepot bei Wikifolio aufnehmen, weil die Aktie jetzt gerade nämlich auch wieder deutlich zurückgekommen ist. Und wenn jetzt hier die Unterstützungszone im Bereich von 88, 90 Dollar bestätigt worden ist, also sprich die Aktie wieder nach oben abdriftet, dann würde ich da eigentlich auch entsprechend eine erste Position kaufen für das Musterdepot.
Du wirst schon wissen, was du machst. Ich vertraue dir da voll und ganz.
Ich hoffe auch.
Okay, dann lass uns da mal einen Haken ranmachen, zumindest für die heutige Sendung an das Thema, denn wir haben noch ein absolutes Trendthema mit dabei, was auch irgendwie so ein Lieblingsthema mittlerweile für mich ist, und zwar das Thema Wasserstoff. Ja. Tesla E-Mobilität hat man ja immer schon sehr viel die letzten Jahre gehört, aber jetzt kommen so langsam die Leute, die Wasserstoff gerne als alternativen Antrieb nutzen wollen, immer mehr in den Vordergrund. Und durch die Medien, durch die Schlagzeilen geistert gerade ein neuer Name, und zwar McPhee. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wer ist das? Was steckt dahinter? Was ist halt die Geschäftsidee? Wo könnte es da vielleicht hingehen?
Ja, ich hoffe, dass ich es auch richtig ausspreche. Ich würd mich da an dich ranhängen mit McPhee. Also wird hinten mit Y geschrieben. Und ja, Wasserstoff, wir hatten das ja auch schon besprochen, also Wasserstoff als Trendthema, natürlich momentan ganz stark im Kommen als alternative Energiequelle, nicht nur in der Mobilität, sondern auch im industriellen Bereich. Und man sieht es eigentlich auch daran, wie gesagt, vor kurzem hat ja die Bundesregierung beschlossen, bis zu 9 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung von Wasserstoffsystemen zu investieren. Und jetzt muss man wirklich sehen, es gibt hier natürlich eine ganz breite Masse an Firmen, die verschiedene Schwerpunkte bedienen. Wir hatten ja Tankstellenbetreiber quasi, eher dann im Bereich Brennstoffzelle, dann haben wir den ganzen unterschiedlich hier Nutzfahrzeuge oder Autos. McPhee gehört im Prinzip zu den, Grundlagenfirmen, weil das Unternehmen, das kommt aus Frankreich, McPhee Energy heißt das komplett ausgesprochen, kommt aus Frankreich und ist Spezialist für die Wasserelektrolyse. Das heißt, das Unternehmen stellt eigentlich erst den Wasserstoff her. Ne, das wird ja dann durch Elektrolyse wird ja Wasser quasi in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. So, damit ist man eigentlich zum Beispiel Konkurrent zu dieser finnischen Nel ASA, die ja auch ein absoluter Hype-Wert in den letzten Monaten war. das Spannende an McPhee ist, dass das Unternehmen sehr stark schon in der Industrie verwurzelt ist. Also zum Beispiel in Frankreich, der französische Versorger EDF, eigentlich der quasi Monopolist, oder also jetzt nicht wirklich Monopolist, aber einer der größten Energieversorger in Frankreich, der ist mit 22% an McPhee beteiligt. Und aus dieser Kooperation ist man natürlich auch industriell miteinander verbandelt. Und EDF hilft natürlich McPhee, sich halt als Systemanbieter eben für Elektrolyse, für Speicher, also Wasserstoffspeichersysteme und auch für Tankstellen halt zu positionieren. Und das ergibt aus meiner Sicht eigentlich eine sehr schöne Kombination, die man auch als Investor eigentlich, ich würde mal sagen, vielleicht sogar schon bevorzugen sollte gegenüber anderen Firmen, die halt da in deren sich diese industriellen Verknüpfungen erst noch schaffen müssen. Ja, jetzt ist es natürlich auch so, viele Wasserstoff oder eigentlich alle gehypten Wasserstoffaktien haben jetzt in den letzten Tagen richtig einen auf den Deckel bekommen. Auch mit.
Wieso?
Na, das war einfach so ganz klassische Gewinnmitnahmen, Korrektur, die waren ja hochgeschossen. Also wenn man mal überlegt, hier McPhee, die haben Anfang Mai haben die 4 Euro gekostet und letzte Woche hatten sie ihr Hoch bei 30 Euro.
Was?
Ja, das ist natürlich. Und jetzt haben sie korrigiert auf unter 18 Euro.
Ja, was ja auch schon mal ein netter Gewinn, ja.
Ja, und das ist eigentlich, muss ich mal sagen, von rein technischer Sicht, also charttechnischer Sicht, schon eine sehr spannende Ausgangslage, weil wir hier eigentlich quasi eine Halbierung vom Höchstkurs haben. Und das wäre eigentlich so für mich ein Niveau, wo ich sage, naja, also da könnte man jetzt auch schon mal einen Fuß in die Tür stellen, ne? Also ich würde auch bei dieser Aktie würde ich mir jetzt quasi so ein bisschen die nächste Woche anschauen und dann entscheiden, ob die zum Beispiel auch ins Musterdepot genommen werden könnte.
Da gibt es aktuell nur eine Konkurrenz,
aber ich sag mal so, diese Nelasa ist halt wirklich hier der würde ich jetzt momentan auch am Aktienmarkt als größten Konkurrenten in der Anlegergunst sehen. Okay. Nelasa selber ist nicht ganz so stark. Jetzt muss ich mal gucken hier. Die sind ja jetzt von 23 Euro auf 18 Euro gefallen. Also ich glaube, die sollten noch ein bisschen abgeben. Aber wie gesagt, mir gefällt vor allen Dingen diese industrielle Kooperation halt mit EDF bei McPhee Energy.
Okay, dann lass uns das doch einfach mal beobachten. Du hast es gerade kurz angeschnitten, ich bin dir ins Wort gefallen. Vielleicht wäre es auch ein Kandidat für unser Musterdepot, würdest du, glaube ich, noch sagen. Ne?
Genau.
Genau, okay. So, und zu guter Letzt kommen wir zu einem Wert, über den wir eigentlich nicht mehr sprechen wollten. Ich nenne das Kind trotzdem beim Namen, Wirecard. Da gibt es wieder was Neues. Sie lässt uns nicht in Frieden. Was gibt es da Neues?
Ja, also eigentlich sind es nur Wasserstandsmeldungen oder beziehungsweise nicht ganz so unerwartete Meldungen, denn die zuständige Staatsanwaltschaft in München, die hat halt ihre Untersuchung jetzt deutlich ausgeweitet und es sieht wohl so aus, dass Wirecard schon seit 2015 die Bilanzen frisiert hat. Ja. Also die Staatsanwaltschaft geht jetzt von bandenmäßigem Betrug aus, was ja durchaus Sinn macht, weil solche Sachen kann nicht einer durchführen. Also da müssen etliche mit involviert gewesen sein. Und die Ausgangsüberlegung soll gewesen sein, dass halt 2015 das Management halt erkannt haben will, dass das Kerngeschäft nachhaltig keine Gewinne erwirtschaften wird. Also der Zahlungsverkehr. Ja. Also die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Und deswegen habe man sich wohl entschlossen, eben über dieses Drittpartnergeschäft die Bilanzen oder die Umsätze und so aufzublähen, um dadurch eben bei Banken Kredite zu bekommen, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Das ist, also inzwischen ist ja Wirecard wirklich, also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, oder mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich glaube, am Ende des Tages wird Wirecard wohl der größte Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, haben denn Anleger überhaupt noch eine Chance, nochmal, ich sag mal so, zumindest einen Teil ihrer Verluste wieder reinzukriegen? Wir hatten das ja auch schon mal besprochen hier, wo ich gesagt habe, okay, jetzt versuchen sie, das Tafelsilber zu verkaufen und da wird es ja auch noch Geld reingeben, aber die Gläubiger stehen ja letzten Endes Schlange und da wird dann für die Aktionäre auch nichts mehr übrig bleiben. Bei dieser Einschätzung bleibe ich natürlich auch. Aber es wird trotzdem spannend bleiben, weil unter diesen Voraussetzungen kann man wohl damit rechnen, dass nach Abschluss der Untersuchung, und die muss man ja letzten Endes erstmal abwarten, dann wird die Prozesswelle losgehen. Wobei ich sagen muss, ich glaube kaum, dass jemand gegen Wirecard klagen wird, weil da ist ja nichts mehr zu holen. Man könnte die BaFin, also die deutsche Finanzmarktaufsicht ins Visier nehmen, aber ich glaube, da beißen sich dann die Juristen und Kläger auch die Zähne aus. Wer bleibt am Ende? Sozusagen den letzten beißen die Hunde. Ich glaube, die Wirtschaftsprüfer von Ernst und Young werden ganz großes Problem bekommen. Wie? Also ich möchte jetzt hier nicht unken und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, aber wenn das so kommt, wie ich mir das vorstelle und sie nicht wirklich ganz klar darstellen können, dass sie nichts davon wissen konnten, obwohl ich glaube, dass da sicherlich, also wer das jetzt nicht gesehen hat, der...
Das ist der Job eines Wirtschaftsprüfers, Unterlagen, die Bilanzen zu prüfen. Das ist ja komplett verfehlt.
Ich hatte jetzt gerade auf Facebook noch einen Beitrag mal gesehen, wo sich jemand auch bitterlich darüber beklagt. Also als Unternehmer und, muss man jeden kleinen Bon Geschäftsessensbeleg und so aufheben. Und wenn man den nicht hat, dann wird einem aufs Dach gestiegen. Und hier geht es um 1,9 Milliarden Euro, die schlichtweg nicht vorhanden waren. Ne? Ja, ja. Also ich gehe mal davon aus, es wird eine Prozesswelle geben und ich gehe auch davon aus, dass es dann am Ende vor allen Dingen Ernst und Young, also die Wirtschaftsprüfer, treffen wird. Und ich kann mir ehrlich gesagt vom heutigen Standpunkt aus nur schwer vorstellen, dass die das überleben. Finanziell. Naja, wir werden es sehen. Das ist aber letzten Endes... Wer Anleger oder wer geschädigter Anleger ist, kann sich jetzt momentan noch ein bisschen in Geduld üben, weil noch wird nichts passieren. Erst müssen die Untersuchungen alle abgeschlossen sein und dann werden wir mal weiterschauen.
Ist auf jeden Fall ja auch mal ein schönes Negativbeispiel dafür, dass man tatsächlich auch, dass eine Firma mit einer guten Story, und das war sie ja mal ursprünglich bei Wirecard, ziemlich mächtig gegen die Wand fahren kann. Ne? Also gerade am Aktienmarkt weiß man ja nie so wirklich, was passiert. Und von daher sollte man auch immer klug und mit Köpfchen natürlich einschalten und sich da auch immer auf dem Laufenden halten, vor allem was mit den Unternehmen passiert, in die man investiert ist. Ne?
Genau. Vollkommen richtig.
Okay, dann danke ich dir für die heutige Einschätzung. Ich hoffe oder wir hoffen, dass alle eure Fragen beantwortet sind. Ansonsten immer gerne her mit euren Fragen. Wir reden sehr gerne hier im Podcast darüber. Und wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende und bleibt erfolgreich.
Ja, macht's gut, gute Erholung und bis nächste Woche.